Hallo liebe HörerInnen und herzlich willkommen zur 7. Folge von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, online findet ihr mich auch als Wortpiratin und in diesem Podcast stelle ich euch spannende Menschen aus dem Fußball vor. Ich freue mich natürlich, dass ihr heute alle wieder dabei seid und ich freue mich auch und vor allem über meine kluge und liebe Gästin, die wunderbare Petra Tabarelli. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
Hallo Mara.
Ja, Petra und ich wohnen gar nicht so weit voneinander weg, jetzt mal global betrachtet. Bevor wir uns aber irgendwann live begegnet sind, haben wir uns in diesem Internet kennengelernt, genauer auf Twitter, weil wir beide da zum Thema Fußball unterwegs sind. Wie ich begleitet auch Petra schon sehr lange Mainz 05 und hat sich im Bereich Fußball nebenher noch eine ganz besondere Nische geschaffen, nämlich die Fußballregeln. Mit dem Schwerpunkt ist sie jetzt nicht ganz alleine, da machen sich unter anderem auch Colinas Erben ja sehr verdient. Einer der beiden, Alex Feuerherd, war hier auch in der zweiten Folge zu Gast. Aber Petra, du beschäftigst dich, ja, ich würde sagen, so intensiv wie vermutlich überhaupt niemand sonst mit der Geschichte der Fußballregeln und da auch nochmal etwas spezieller mit ihrer Entwicklung. Magst du vielleicht zu Beginn ein bisschen was darüber erzählen, wie sich der Schwerpunkt bei dir rausgebildet hat und ob dein Beruf als Historikerin ausschlaggebend dafür war oder ob das eher so zufällig ist, dass das ineinander gegriffen hat?
Nee, zufällig war es tatsächlich nicht. Also wie du schon sagst, ich bin Historikerin und arbeite als Archivarin in Teilzeit. Ich leite das Binger Stadtarchiv. Bin aber halt Fußballfan seit klein auf. Also ich habe eine sehr fußballaffine Familie, wo es auch immer selbstverständlich war, dass das Frauen auf Fußball gucken und sich damit beschäftigen. Durfte deswegen auch schon früh mitschauen, also sowohl auf dem Platz, wo mein Papa war früher Jugendtrainer, also vor meiner Geburt noch Jugendtrainer, aber war danach natürlich auch immer noch häufig bei seinem Ex-Verein. Also Ex-Verein, weil er halt den Wohnort gewechselt hat. Also meine Eltern wissen selber tatsächlich gar nicht, wann ich angefangen habe, Fußball zu gucken. Ich vermute mal so mit 2 Jahren habe ich es wahrscheinlich relativ regelmäßig begonnen. Sehr früh eigentlich tatsächlich, aber das war gar nicht irgendwie jetzt besonders tatsächlich bei mir. Und ich habe dann, dadurch, dass ich in Teilzeit arbeite, in meiner Freizeit angefangen, mich für Fußballgeschichte zu interessieren. Einfach deswegen, weil ich dachte, ja, du interessierst dich für Fußball, du interessierst dich für Geschichte, hast aber von Fußballgeschichte nicht wirklich so viel Ahnung tatsächlich. Das musst du ändern. Und jetzt bin ich aber jemand, der nicht unbedingt erstmal ganz viel lesen möchte und ich will direkt forschen. Also ich bezeichne mich da immer gerne als Detektivin letztendlich, die also an die Quellen selber ran möchte.
Wobei du die ja natürlich auch lesen musst, ne? Aber du meinst jetzt, du willst nicht irgendwie lesen, was andere schon erforscht haben, sondern du willst neue Forschung betreiben.
Genau. Ich will jetzt, salopp gesagt, nicht erstmal ein Jahr Bücher lesen, also Literatur, also Forschung quasi lesen, um halt auf einen aktuellen Forschungsstand zu kommen. Das heißt, ich habe ein Thema gebraucht, das eine Nische ist und das noch möglichst unbearbeitet halt ist. Und habe da relativ lange recherchiert und da ich eben auch Hörerin von Colinas Erben bin, kam mir dann auch irgendwann die Fußballregeln in den Sinn. Also habe ich mal danach gegoogelt, gibt es denn dazu schon viel? Ja, gibt Unmengen tatsächlich. Wenn man danach googelt, also dann dachte ich auch, okay, das Thema ist auch vorbei. Habe mich aber dafür interessiert, wie ist das denn eigentlich gewesen? Habe dabei festgestellt, dass die Jahreszahlen sich teilweise unterscheiden, dass sich die Regelwerke, also aus welchem Regelwerk, früher gab es ja noch mehrere, sich unterscheiden. Und da war dann noch mein Forscherin-Ehrgeiz gepackt letztendlich. Und ich habe dann einfach mal versucht herauszufinden, was stimmt denn jetzt von diesen Jahreszahlen. Und habe festgestellt, ganz, ganz viele kopieren einfach nur von ja teils durchaus vertrauenswürdigen Seiten, die aber wo halt auch nicht alle Daten letztendlich stimmt. Und habe dann herausgefunden, dass das IFAB, also der International Football Association Board, die halt die Regeln beratschlagen und gegebenenfalls dann ändern, die Protokolle alle online haben, wo eben dann drinsteht, was es für Vorschläge gab, was angenommen wurde, was vertagt wurde oder was auch abgelehnt wurde. Also es sind letztendlich sogar noch mehr als nur die Regeländerungen darin enthalten. Und dann habe ich mir halt ja die Mühe gemacht, das alles zu notieren und ja, damit eben quasi die Entwicklung der Fußballregeln zu sammeln.
Ist eigentlich erstaunlich, ne, dass in einem Bereich, der ja schon, ja, eigentlich, wo man eine große Akribie erwarten würde, auch weil er sehr stark zahlenbasiert ist, dass du dann bei deinen ersten Recherchen so festgestellt hast, wie viele Fehler da in bisherigen Artikeln und Aufzeichnungen bestehen. War das was, ja, wo du auch so ein bisschen dann den Anspruch hattest, dass quasi künftig du so als Quelle vielleicht herangezogen wirst, also dass man weiß, okay, wenn ich jetzt drei verschiedene Zahlen zu einer bestimmten Geschichte finde und ich möchte mir sicher sein, dass ich die richtige habe, dann schaue ich eben bei dir vorbei?
Das ist durchaus der zweite Schritt. Also ich habe letztendlich einen Blog gestartet, nachspielzeiten.de, weil ich ganz einfach mein Wissen teilen wollte. Also ich meine, ich habe es mal gesucht, vielleicht suchen es auch andere Leute und finden sich oder kommen dann halt auf andere Seiten und glauben den Quellen, wo ich vielleicht besser weiß. Mhm. Und was bringt es mir, wenn ich jetzt im Elfenbeinturm darauf sitze und sage, boah, ich habe voll viel Ahnung, ja, aber ihr müsst mich fragen, sonst bekommt ihr es nicht. Das ist nicht meine Art, weil ja, ich finde, Forschung muss halt offen sein und deswegen habe ich dann halt das alles einfach online gestellt.
Du hast deinen Blog gerade schon erwähnt, du hast auch eine Homepage und da schreibst du unter anderem, ich bin die einzige Person auf der Welt, die diese Entwicklung so gut erforscht hat. Ich finde es total super, wie selbstbewusst du das an der Stelle betonst, weiß aber auch, weil wir uns ja schon ein bisschen kennen, dass dir sowas nicht immer leicht gefallen ist oder vielleicht auch bis heute nicht immer leicht fällt. Was würdest du denn sagen, wie hast du es geschafft, das Selbstverständnis so zu entwickeln und wann hast du angefangen, das auch so zu formulieren? Einfach ganz selbstbewusst zu sagen, hey, hier bin ich, die Messlatte, fertig.
Also tatsächlich habe ich das jetzt gar nicht so für mich beschlossen. Vor gut zwei Jahren, ja, war März 2019, das IFAB selbst hat auch einen Internet-Account oder auch einen Twitter-Account, nicht Internet-Account, ein Twitter-Account, wo ab und zu eben historische Daten eben veröffentlicht wurden. Also vor Jahreszahl XY, das und das wurde geändert. Und ich ahnte schon, was das ist. Es war natürlich die falsche Jahreszahl. Und ich habe dann halt hingeschrieben, IFAB, nee, das stimmt nicht. Das war dann und dann. Guck mal hier in eure Protokolle. War die quasi Wahnsinn, dass ihr das nicht letztendlich wisst.
Ist tatsächlich, oder? Ich meine, es sind ihre eigenen Regeln und letztlich musst du sie irgendwie auf einen Fehler hinweisen. Okay, und dann?
Anderthalb Monate später habe ich eine DM vom IFAB in meinem DM-Fach. Also DMs sind quasi also Direct Messages, also quasi Privatnachrichten gehabt.
Auf Twitter haben die dich kontaktiert.
Ja, tatsächlich über Twitter. Ach du Scheiße, jetzt hast du vielleicht doch einen Ton vergriffen, vielleicht hättest du doch nicht jetzt doch so halt mit den Augen rollen müssen und so weiter. Und hatte eine sehr, sehr liebe DM vom Lukas Ruth in meinem Postfach. Lukas Ruth ist der Secretary oder auch CEO vom IFAB. Kurzum, er hat mir geschrieben, ja, können wir irgendwie mal telefonieren. Und hat mir dann eben angeboten, dass ich mit dem IFAB zusammenarbeiten kann, weil letztendlich ihm genau diese Geschichte, also die Geschichte der Regelentwicklungen schon immer sehr wichtig war, aber einfach jetzt im typischen alltäglichen Betrieb einfach nicht möglich war, noch nebenher quasi zu bearbeiten. Und jetzt hat er Nachspielzeiten angeguckt und festgestellt, ja, das, was ich eigentlich wollte, das ist da ja schon quasi. Dann schreibe ich ihr mal und so habe ich dann halt 2019 fürs IFAB nochmal, die haben mir nochmal ein bisschen mehr zur Verfügung gestellt. Ich war auch in Zürich im FIFA-Archiv und habe dann halt an den Originalquellen möglichst viel zusammengesammelt. Und deswegen weiß ich tatsächlich, dass ich vermutlich die einzige Person auf der Welt bin, die diese Ahnung hat.
Ja.
Also ich habe mich quasi nicht selber gesagt, und ich habe es quasi gesagt bekommen, aber wenn das von jemandem vom IFAB kommt, da habe ich dann halt gesagt, okay, du kannst dem glauben.
Das ist jetzt aber schon fast wieder ein bisschen lustig, weil es ist ja beinahe eine Rolle rückwärts zu sagen, ja, nein, ich habe das ja gar nicht über mich selber gesagt, ich habe das ja erst angenommen, als es andere über mich gesagt haben. Was ich ja also spannend und gut finde, ist, sowas dann tatsächlich auch auf diese Art und Weise zu formulieren. Ich glaube nämlich, dass gerade bei Frauen im Fußball da in bestimmten Bereichen so das Imposter-Syndrom auch ganz gerne mal zuschlägt. Das wäre sowieso der nächste Punkt, auf den ich dich ansprechen wollen würde. Fußball ist ja nach wie vor eine sehr männlich dominierte Sphäre. Gerade Regelkunde würde ich sogar sagen, nochmal speziell. Da gilt es einigen Männern ja nach wie vor als super witzig, Frauen dazu aufzufordern, sie sollen nochmal eine Abseitsposition mit, keine Ahnung, Schuhen oder Handtaschen nachstellen. Und obwohl mittlerweile ein paar mehr Journalistinnen im Sport unterwegs sind als vor einigen Jahren, ist auch die Berichterstattung in dem Bereich sehr männlich dominiert. Für Geschichte gilt das alles im Prinzip genauso. Das heißt, du bewegst dich in einer Schnittmenge aus mehreren Bereichen, die im Prinzip alle sehr stark männlich dominiert sind. Hast du das Gefühl, du musst dich da als Frau ganz besonders beweisen, um ernst genommen zu werden?
Ich glaube, ich bräuchte es nicht, aber ich mache es automatisch.
Okay.
Ich habe tatsächlich häufig immer den Drang, mich nicht zu rechtfertigen, sondern meine Kompetenz zu zeigen. Auch wenn das wahrscheinlich gar nicht unbedingt nötig wäre. Aber ich habe es einfach so gelernt, dass ich muss als Frau erstmal zeigen, okay, ich habe Kompetenz, ich habe hier und hier die Ahnung und dann stehen mir die Türen offen oder werde ich zumindest reingelassen. Ich glaube, oder manchmal bekommt man tatsächlich auch die Rückmeldung nach dem Motto, du brauchst dich da jetzt gar nicht zu rechtfertigen. Ich finde das voll cool, dass du das machst. Ist super. Du musst jetzt nicht erstmal die Abseitsregel und vor allem auch erstmal die Entwicklung der Abseitsregel dann referieren, bevor ich dir glaube, dass du gut bist. Ne? Aber ja. Ich habe diesen inneren Drang, den habe ich noch nicht ganz abgelegt.
Das ist auf jeden Fall gut, finde ich. Aber dieser innere Drang kommt ja wahrscheinlich genau daher, ne? Dass in diesem Bereich nach wie vor ja die Frauen im Prinzip an einer Hand abzählbar sind und dass dieses Gefühl, sich da erstmal beweisen zu müssen, wo andere sich vielleicht einfach hinhocken und von Anfang an irgendwie so ernst genommen werden. Also das würde ich sagen, hat ja auf jeden Fall eine sehr stark gesellschaftlich vorgeprägte Komponente, oder?
Absolut, ja. Und da kann ich mich auch nicht, also doch natürlich kann ich mich dagegen wehren, um Gottes Willen, ich sollte mich auch dagegen wehren, aber ich bin noch nicht ganz aus dem Muster draußen, muss ich ehrlich zugeben.
Ja.
Aber. Wenn man
ich ein Stück weit.
Ich habe nur gesagt, wenn man es wenigstens schon mal weiß, dann kann man es auch ändern. Also das ist ja, ne, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich stecke da noch in den Strukturen drin, aber ich möchte es gerne ändern und dann funktioniert das auch viel eher, als ja, wenn man es nicht weiß.
Das stimmt natürlich. Man pappt sich so ein Label ja nicht selber auf und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass es dir auch leichter fällt, sowas anzunehmen, wenn es von außen kommt, aber würdest du oder könntest du dich damit identifizieren, wenn ich jetzt sagen würde, aus meiner Sicht bist du da in dem Bereich auf jeden Fall auch eine Vorreiterin?
Ja, bin ich. Also ich brauchte den Anschub quasi von außen, um dann zu erkennen, ja, ich bin es wirklich. Das ist jetzt keine Überheblichkeit, aber tatsächlich ist es ja Imposter-Syndrom, dass ich keine Überheblichkeit von mir, mich jetzt als solche darzustellen, sondern es ist wirklich so. Und mittlerweile freut mich das sehr und ja.
Die Wahrnehmung hat auf jeden Fall auch von außen ganz stark zugenommen, ne? Also dass Leute dich zu diesem Thema ansprechen. Ist das was der Selbstwahrnehmung vielleicht, du hast diesen Schub angesprochen, auch nochmal geholfen hat? Also dass du beispielsweise mittlerweile ja auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit für Panels oder ähnliche Veranstaltungen angefragt wirst, um da eben einfach auch das Wissen, was du dir erarbeitet hast, weiterzugeben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann ist es einerseits eine Wertschätzung und andererseits auch etwas, braucht manchmal diesen Anschub ist jetzt falsch gesagt, diese Erfahrung quasi, das zu sammeln. Mhm. Ich weiß, ich kann es, bin dann aber halt trotzdem natürlich vorher ein bisschen aufgeregt, gerade wenn es das erste Mal ist, klappt das wirklich so und so weiter. Aber bisher tatsächlich waren häufig meine Befürchtungen völlig umsonst, weil ich einfach, ich glaube auch in der letzten Zeit gelernt habe, wenn ich so bin, wie ich bin, dann komme ich authentisch rüber. Und das ist viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt überlege, ob ich jetzt perfekt spreche und deutlich artikuliere und das auch ganz genau ausdrücke. Es ist viel besser an, wenn ich einfach ich selber bin.
Jetzt mal ganz konkret die Historikerin in dir angesprochen. Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, was, wie du ja schon erzählt hast, noch so wenig erforscht ist, wie genau gehst du denn da vor? Also wie hast du angefangen? Wie kann ich mir so einen Tag vorstellen, an dem du dir eben vornimmst, in dem Bereich jetzt weiter zu arbeiten, zu forschen? Passiert da viel online? Gehst du jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich eher eingeschränkt, aber im Normalfall in Archive? Wo wühlst du dich rein?
Jetzt speziell auf die Fußballregeln bezogen.
Genau.
Dann war es, dadurch, dass die ganzen Protokolle eben online waren, habe ich die ermöglicht tatsächlich, also ich habe eine Excel-Tabelle gehabt, die einzelne Spalten hatte, das Jahr, die Association, die es vorgeschlagen hat. Die Regeln werden üblicherweise ja von verschiedenen Verbänden vorgeschlagen oder von einem Verband vorgeschlagen. Dann der Regeltext, wobei ich mir immer dann markiert habe, durchstreichen oder durch rote Schrift, was neu dazugekommen ist, was weggefallen ist. Plus eine kleine Zusammenfassung davon, die einfach hilfreich ist, weil manchmal nur Text angepasst wird, aber inhaltlich nichts geändert wurde, sondern einfach ja aus Play Game wurde, wobei das auch schon wieder speziell ist, weil zwischen Play und Game ja auch schon eine gewisse Änderung sichtbar wird, allein durch das Wort, obwohl es ja beides Spiel heißt. Dann, ob es akzeptiert wurde, eine Begründung für die Regeländerung, falls vorhanden, oder auch eine Bemerkung. Manchmal sind die auch entsprechend bemerkt worden, genau. Da ist eine Anmerkung gemacht worden mit wie viel Stimmen, zu wie viel Stimmen das angenommen wurde oder ob noch eine Diskussion stattgefunden hat. Das ist ja dann auch nochmal ganz interessant, wie sowas zustande kommt, so eine Regelentwicklung. Und ja, letztendlich habe ich dann eine riesen Datei gehabt, die ich dann noch ein bisschen unterteilt habe, pro Regel ein Reiterchen in Excel. Ja, und letztendlich, also meine Arbeit ist tatsächlich sehr, 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 also man braucht eine gewisse Akribie tatsächlich. Und das ist auch das, was ich immer wieder gesagt bekomme, dass ich akribisch arbeite. Was bei mir Akribie ist ein bisschen negativ konnotiert, aber ich frage immer deswegen nach und das ist bisher immer positiv gewesen. Die Leute finden es immer verrückt, dass sich da jemand so nerdig dann da nicht hineinarbeitet. Aber mir macht das einfach wirklich Spaß, diesen Kleinkram in Anführungsstrichen eben zu sammeln. Und ich bin jemand, der das, glaube ich, relativ gut strategisch auch hinbekommt. Also jetzt nicht erstmal alles sammelt und dann keinen roten Faden mehr dafür findet. Das klingt mir meist recht gut.
Sehr
Und
schön.
ansonsten, und ansonsten also tatsächlich recherchiere ich jetzt immer noch so ein bisschen im Internet eben nach Regeln in einzelnen, also Internetseiten. Mache mir dann Anmerkungen, versuche die eben zu verifizieren, weil ne, wir haben gelernt, was im Internet steht, ist nicht unbedingt richtig. Und gerade was die Regeln angeht, ist es meistens eher falsch als richtig. Oder zumindest 50-50. Aber es ist auch einfach dann manchmal spannend. Ich habe festgestellt, anders anfangen, ich habe festgestellt, dass in Deutschland in den 20er Jahren teilweise andere Regeln galten als international. Was zum Beispiel ganz faszinierend beim Thema Elfmeter, also bei dem Begriff Elfmeter zu finden ist. Und würde mich halt auch zum Beispiel dafür interessieren, dass es in anderen Ländern auch so war.
Das wäre
Ne?
nämlich
Also, dass
tatsächlich,
die.
wenn ich ganz kurz mal reingrätschen darf, meine
Ja.
Frage gewesen. Also, weil das IFAB ist ja tatsächlich, wenn ich mir das richtig notiert habe, schon 1882 gegründet worden, ne? Also aus diesen von dir schon benannten Urfußballverbänden.
Genau, von 80
Und
bis 86.
Genau. Und als dann die FIFA wiederum sich gegründet hat, 1904, hat sie dann die Hoheit quasi des IFAB über die Fußballregeln anerkannt. Aber vermutlich haben sich ja, so wie der Fußball sich in verschiedenen Ländern parallel entwickelt hat, auch Fußballregeln in verschiedenen Ländern entwickelt, bevor quasi die Regeln des IFAB anerkannt oder adaptiert wurden für die jeweiligen Länder. Wie gehst du da vor? Also wie schaust du, wie versuchst du dir zu erschließen, ob in anderen Ländern zu bestimmten Zeiten eben die Regeln andere waren oder wann die sich den IFAB-Regeln angeschlossen haben?
Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil sie mich tatsächlich gerade sehr aktuell beschäftigt. Ich habe bei der Sporthochschule in Köln vier verschiedene Regeln gefunden, drei vom DFB, eine von der Deutschen Turnerschaft aus den 20er Jahren und habe mir die als Kopie jetzt eben schicken lassen, weil ich eben durch Corona ja nicht nach Köln fahren kann und vergleiche die tatsächlich jetzt aktuell mit den internationalen Regeln, also mit dem Law of the Game.
Ja.
Und es ist eigentlich wirklich ganz spannend. Du sprichst richtig an, dass die FIFA die Regeln anerkannt hat. Dann ist allerdings der Erste Weltkrieg gewesen und die Home Nations waren nicht so ganz damit einverstanden, dass Deutschland weiterhin in der FIFA bleibt und sind
Ja.
ausgetreten. Also die vier Länder, die vier britischen Länder waren bis auf eine kleine Ausnahme für ein Vierteljahrhundert nicht Teil der FIFA. Also von, ich glaube, die sind 19 oder 20 ausgetreten und ich glaube, die sind erst 49 wieder reingekommen. Also
Okay.
irgendwann in den 20er Jahren waren die mal wieder kurzzeitig drin. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, dass da so ein bisschen Durcheinander passiert ist, sage ich jetzt mal. Und bei Deutschland weiß ich es eben ganz speziell, dass die gesagt haben, ja, wir nehmen gerne diese internationalen Regeln an, aber so ein bisschen passen wir die an, weil das ist nicht gut neu, wir müssen das neu nummerieren, das macht keinen Sinn in dieser Nummerierung. Und nee, also die Regeln findet man jetzt auch nicht ganz richtig, wir passen die mal so ein bisschen nach unserem Gusto letztendlich an. Das ist tatsächlich passiert und das ist wirklich spannend zu sehen. Die haben das ja jetzt nicht einfach gemacht, weil sie Bock hatten oder weil sie gesagt haben, nö, wir tun jetzt mal was auswischen oder so. Die haben das wirklich durchaus mit einem Grund ja gemacht, ne? Und aus welchem Grund das passiert ist und wie das passiert ist und wie sie gemerkt haben, ha, naja, Kriegswiese müssen dann 1930 war das dann doch besser versuchen, diese Regeln, die internationalen Regeln möglichst wortwörtlich zu übersetzen, weil sobald wir gegen andere Länder spielen, haben wir ein Nachsehen, weil wir die Regeln anders ausgelegt haben, weil, oder wenn deutsche Schiedsrichter dann eingesetzt werden, dann haben sich teilweise dann halt die beiden Teams dann wiederum beschwert, weil die deutschen Schiedsrichter anders die Spiele geleitet haben.
Also spätestens bei internationalen Begegnungen, ne, wird es natürlich relevant, ob überall dieselben Regeln herrschen, sodass dann eben bei einer internationalen Begegnung auch alle, also das ist ja dann sowieso klar, welche gelten würden, aber ist natürlich die Frage, wie fit sind jeweils sowohl die Spieler als auch die Regelhüter eben in den Regeln, die angewendet werden.
Genau. Und bei dem
Ja.
Elfmeterstoß oder bei dem Elfmeter ist es halt so, es gab früher der Strafstoß. Elfmeter ist ja, heißt ja eigentlich in der richtigen Fachsprache Strafstoß, ist 1891 eingeführt worden und war lange Zeit der einzige direkte Freistoß, also der einzige Freistoß, der mit dem direkt ein Tor erzielt werden konnte. Das hat sich 24 geändert, als auch der Eckstoß ein direkter Freistoß wurde. Nun hatten wir aber nicht 24 oder auch noch nicht 91 den Begriff direkter Freistoß eingeführt, sondern es war einfach ein Freistoß, aus dem direkt ein Tor erzielt werden konnte. Direkter Freistoß gibt es erst seit der Regelüberarbeitung 1938. Und die Deutschen haben das nicht richtig übersetzt. Also das nicht richtig übersetzt. Sie haben es falsch kopiert tatsächlich. Mich hat das wahnsinnig lange gewundert. Man spricht in Deutschland in den 20er Jahren von einem Freistoß, von einem Strafstoß und von einem Elfmeter. Und Strafstoß und Elfmeter sind nicht das Gleiche. Und ich habe wirklich lange, lange darüber gerätselt und habe dann aber festgestellt, der Freistoß ist immer der indirekte Freistoß und der Strafstoß ist ein direkter Freistoß. Mit dem Sonderfall Elfmeter.
Okay.
Also dadurch, dass sie den Strafstoß schon quasi falsch übernommen haben, ich habe gesagt, okay, Penalty Kick, ne, Strafstoß,
genau.
Ist das, ist er der eigentliche Elfmeter, aber das ist quasi scheinbar, das ist scheinbar der englische Begriff für das, was wir heute eben direkter Freistoß bezeichnen, als solch bezeichnen.
Mhm.
Und haben deswegen diesen Sonderfall Elfmeter genannt, der ja total deutschlandspezifisch ist, also selbst in der Schweiz zum Beispiel heißt ja Penalty Kick. Und allein auch, dass Elfmeter heißt und nicht 12 Yards oder, keine Ahnung, 12 Schritte, zeigt ja auch, dass es ein deutscher, also dass es ein Begriff ist, der für Deutschland eigentlich oder für deutschsprachige Länder eben Sinn macht.
Ja.
So Sachen passieren mir dann halt beim Recherchieren und manche mögen jetzt darüber mit den Augen rollen und sagen, oh Gott, was ist das denn für ein Kram? Muss man doch jetzt wirklich nicht wissen. Das soll ich. Aber es ist wirklich, ich freue mich, dass ich so ein kleines Kind, wenn ich sowas rausfinde und habe festgestellt, dass es vielen SchiedsrichterInnen genauso geht, die dann sagen, oh, das ist ja voll interessant und erzähl mal mehr und so. Und das gibt mir dann halt auch, es beflügelt mich letztendlich da weiterzumachen, weil ich weiß, ich bin nicht die einzige Nerdin, die jetzt an ihrer Ecke hockt und sowas cool findet. Sondern es gibt wirklich Menschen, die das gerne von mir hören.
Ist ja auch total nachvollziehbar, wenn man immer wieder auf dasselbe Problem quasi stößt, also dass eine Begrifflichkeit irgendwie nicht passt, wenn man das dann aufdröseln kann, dass das ein total tolles Gefühl ist. Und tatsächlich ist das ja auch so ein bisschen was, ich würde sagen, fast Popkulturelles, dass man Nerd als sowas Negatives teilweise eben ansieht, aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Also in dem Moment, wo ich damit meine, dass sich jemand halt sehr spezifisch und intensiv mit einem Thema beschäftigt, was sollte daran negativ sein, kann ich sowieso nicht ganz nachvollziehen. Also, du positive Nerdin, was ja noch ungewöhnlich oder ja, was vielleicht modern ist, würde ich mal eher sogar sagen, an deiner Interpretation der Rolle als Historikerin, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, ist, wie intensiv du rausgehst mit deinem Wissen. Also, du teilst Dinge, die du erarbeitet hast, unter anderem auf deinem Blog, den wir schon angesprochen haben, Nachspielzeiten, du nutzt auch die sozialen Medien dafür, da kommen wir später nochmal dazu, wie kreativ du das machst. Mich würde mal interessieren, war das von Anfang an für dich so Teil deines Selbstverständnisses? Weil gerade so im Forschungsbereich gibt es ja durchaus auch Leute, die lieber erstmal, ja, ich sag mal, die Tür zumachen so zu ihren Geschichten, weil sie eben sicher gehen möchten, dass es durch eine Publikation beispielsweise an einem offiziellen Ort dann immer auch ihnen zugewiesen wird und so weiter. Aber diese Ängste quasi, dass dir da jemand irgendwie so was auch vielleicht wegnehmen könnte oder so, die hast du für mein Gefühl nie gehabt, sondern immer ein großes Bedürfnis und eine große Lust daran, das Wissen, was du dir erarbeitet hast, eben auch anderen zur Verfügung zu stellen.
Ja, tatsächlich ist das so. Ich habe diese, ich nenne es mal Allüren, Elfenbeinallüren, nie gehabt. Für mich, also ich erfreue mich ja selber daran, wenn ich offene Forschungsdaten eben finden kann. Ne? Also ich nutze sie ja auch, wenn ein Aufsatz vielleicht online ist oder ja wirklich Daten eben online sind, auf die ich mich dann eben berufen kann und meine Forschungen dann eben weiterstellen kann. Dass ich dann nicht erstmal lange suchen muss oder danach fragen muss und so weiter. Und mein Opa hat immer den Satz gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, der Satz. Und ja, deswegen möchte ich auch einfach mein Wissen teilen. Natürlich kann es jetzt sein, dass jemand das klaut, in Anführungsstrichen, und sagt, das habe ich herausgefunden oder nennt die Quelle quasi nicht, also mich jetzt quasi. Kann passieren, aber es gibt eben, ja, ich kann damit ja auch zeigen, was ich kann. Also ich bin ja eher jemand Introvertiertes. Ich bin jemand, der sich jetzt auf die Bühne stellen kann und sagen, hey, ich bin voll geil, ich habe voll die Ahnung und hört mir bitte mal alle zu hier und so weiter. Das kann ich nicht gut. Sondern für mich ist das Internet eigentlich ideal, um einfach mein Wissen schriftlich oder auch ja erzählend eben weiterzugeben. Weil ich dann nicht so das Gefühl habe, jetzt gerade jetzt im Mittelpunkt zu stehen und jetzt sofort sprechen zu müssen, sondern ich kann einfach das ins Internet reinstellen und wenn sich jemand dafür interessiert, toll. Also hier, bitteschön.
Und was daran ja auch tatsächlich total spannend ist, ist, welche Unterhaltungen sich daraus ergeben, ne? Also manchmal fügen sich ja dadurch dann auch wieder Dinge zusammen, dass du was weißt und es teilst und andere lesen das und wissen vielleicht, ich sag mal, ein anderes Spezifikum zu einem bestimmten Thema und dann wächst quasi auch das, ja nicht nur quasi, also das Wissen zu diesem Thema wächst auch im Internet.
Genau. Also ich mag einfach mal gerne mein Wissen teilen, andere daran teilhaben zu lassen, aber eben auch durch andere zu lernen, weil ich meine, natürlich weiß ich jetzt nicht alles. Ich bin keine Schiedsrichterin, ich habe keine Ausbildung gemacht, zum Beispiel über die verschiedenen Pfeifen der SchiedsrichterInnen. Ja, habe ich mir ein bisschen was angelesen, weil das Deutsche Patentamt das ja eine sehr schöne Seite hat. Aber ich habe jetzt nicht das fachspezifische Wissen, wie die einzelnen Pfeifen heißen, die man benutzt.
Ja.
Obwohl es eigentlich tatsächlich ein Equipment ist vom Schiedsrichter und daher halt auch Teil der Regeln ist. Ich meine, das ist dann natürlich nicht in den Regeln vorgeschrieben, oder es ist nicht in den Regeln vorgeschrieben, man muss die in die Pfeife benutzen, aber es ist trotzdem irgendwie Teil davon. Und das ist dann halt etwas, wo ich dann durch andere lernen kann und ich mehr verstehe und ich kann dann aber auch ein bisschen noch was mitgeben kann über die Entwicklung eben der Pfeife. Und sich dann einfach, ja, ich kann lernen, andere können lernen. Doch wunderschön.
Witzig, über was man sich auch alles keine Gedanken macht, ne? Die Pfeifen beispielsweise. Ich habe nur immer bei den Regeln tatsächlich die Geschichte mit den Karten vor Augen. Also warum, mittlerweile ist das ja in meiner Beobachtung nach zumindest nicht mehr so, aber warum lange die gelbe Karte und die rote Karte beim Schiedsrichter quasi an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Taschen verstaut waren. Das lag tatsächlich daran, dass es Fernsehen schwarz-weiß war, ne? Und man sonst nicht gewusst hätte, welche Karte er zieht.
Ganz genau. Ja, auch dass der Ball schwarz-weiß immer ein schwarz-weiß wurde und nicht mehr halt ja braun, weil er aus Leder war, üblicherweise, ne? Auch so
Ja,
eine Sache.
siehst du mal, wie das Fernsehen von Anfang an den Fußball mit beeinflusst hat. Aber gut, das soll heute nicht unser Thema sein. Ein Zitat von deiner Homepage, das ich sehr mag, ist Verständnis durch Wissen. Davon bin ich ja großer Fan, gerade in einer Welt, in der viele Leute sich so oberflächlich leider nur mit Themen beschäftigen, bevor sie sich dann aber eine sehr lautstarke Meinung dazu bilden. Glaubst du, dass die Regeln vielleicht im Fußball generell in Bezug auf ein Verständnis des Spiels so global betrachtet nicht genug Beachtung finden, weil es halt vielleicht auf den ersten Blick ein trockenes Thema ist?
Ja, tatsächlich sehe ich wirklich teilweise sehr deutlich, weil die Regeln, dadurch, dass sie halt so der essentielle Teil halt vom Spiel letztendlich, und die Regeln haben auch Einfluss auf das Spiel hat Einfluss auf die Regeln. Also meine Paradebeispiele dafür sind die Abseitsänderung 1866. Vorher war jeder Abseits, wirklich jeder, der zwischen Ball und gegnerischem Tor war. Das heißt, man konnte den Ball einfach immer nur nach vorne treiben. Es gab quasi einen Spieler oder Spielerin, aber damals war es ja tatsächlich so, dass nur Männer gespielt haben. Bis jetzt auf den 90er Jahren, da gab es schon die ersten Clubs. Die 80er Jahre gab es sogar schon die ersten Frauenclubs. Aber 1866 war es noch, ja, fast völlig männerdominiert, möchte ich fast sagen. Jeder muss den Ball nach vorne treiben. Keiner durfte schon mal irgendwie in Position laufen oder sich so ja, am Rande des Abseits quasi positionieren. Es gab kein Kombinationsspiel. Und diese Regeländerung zum sogenannten Drei-Mann- oder Drei-Personen-Abseits, das heißt, jeder ist abseits. Also wir haben ja aktuell, wenn wir den zwei, weniger als zwei Personen, damals waren es weniger als drei Personen, also sprich noch einer mehr. Dadurch wurde das Kombinationsspiel erst ermöglicht. Es gab vorher einfach keine Möglichkeit, Kombinationen zu spielen. Scientific Game wurde das auch früher immer genannt, also quasi wissenschaftliches Spiel, gemeint ist aber eher sowas wie Zauberfußball tatsächlich. Das war ein schnelles Spiel, also sprich, ja, das ist tatsächlich immer noch so. Auch heute wird jetzt wieder über die Abseitsregel diskutiert, um ein attraktiveres, sprich schnelleres, sprich torreicheres Spiel herzustellen.
Ja.
Tatsächlich passiert das über die Abseitsregel hauptsächlich eben. Wenn du an der Abseitsregel ein bisschen was drehst, wird das Spiel offensiver. Und das eben als Beispiel jetzt quasi, wie Regeln das Spiel beeinflussen. Andererseits, wenn wir an die Rückpassregel denken, die ja 92 eingeführt wurde, da hat das Spiel quasi eine Regel ja, nicht beeinflusst, sondern hervorgerufen, überhaupt erst begründet, ne? Und es gibt diese gegenseitige Beeinflussung und ja, es ist einfach, ich finde es sehr, sehr wichtig zu wissen, wie die Regeln sich entwickelt haben und warum und auch welche Vorschläge es gab, die halt vielleicht nicht angenommen wurden, die aber als Experiment mal durchgeführt wurden und warum die wiederum nicht übernommen wurden und so. Es ist ja nicht nur so, dass die Regeln vorgeschlagen werden und alle werden übernommen, ne? Es ist ja nur ein kleiner ein Teil davon, der übernommen wird.
Ja, und auch bei den Änderungen, ne, ist das genauso, dass nicht jeder Vorschlag eben angenommen wird. Aber apropos Änderungen, ohne das jetzt mit Zahlen belegen zu können, würde ich sagen, die Regeln haben sich zuletzt gerade durch die Einführung des VAR so schnell und im Detail viel verändert, wie vermutlich nie zuvor in der Geschichte des Fußballs. Teilst du die Einschätzung und hat das eine Auswirkung auf deine Arbeit?
Ja, also die haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Es gibt wenige große Regelüberarbeitungen. Es gab 1938 eine, dann 97 und dann 2016, im Grunde bis 2019, bis 2020. Es gab also in diesen letzten 4 Jahren ständig Anpassungen. Das wurde auch, also wurde im Vorhinein schon so kommuniziert, dass jetzt Stück für Stück, 2008 habe ich noch vergessen, aber ist jetzt nur am Rande, dass jetzt in den nächsten Jahren die Regeln Stück für Stück bearbeitet werden, angepasst werden, auch sprachlich angepasst werden. Aber tatsächlich, also gerade die Einführung des VAR ist eine riesengroße Regeländerung, also nicht nur Regeländerung, sondern auch Spieländerung, die ich immer gerne mit der Einführung des Schiedsrichters auf dem Feld halt auch vergleiche. Also war auch 1891, vorher war der immer ähnlich wie beim Tennis, an der Seitenlinie, wurde nur auf Anrufung, hat er nur reagiert, also es gab 2 Umpires, quasi, die waren parteiisch, von jeder Partei ein Offizieller quasi. Und sie hatten ab den 80er Jahren einen sogenannten Referee zur Seite, falls sich die beiden Umpires nicht einigen konnten. Aber die waren immer nur am Feld und reagierten nur auf Anrufen. Also es gab quasi ein Challenge-System bis 91. Und erst 91 kam quasi der Schiedsrichter auf den Platz und die beiden Umpires wurden zu Linienrichtern, also sprich jetzt eben Assistentinnen. Und es hat, glaube ich, 10 Jahre gedauert, bis der Schiedsrichter angenommen wurde, weil viele Gentlemen eben der Meinung waren, wir brauchen keine Bevormundung. Wir sind Gentlemen, wir machen nichts absichtlich falsch.
Die Gentlemen.
Wenn dann ist es unabsichtlich passiert. Mhm. Und das ist einfach, ja.
Das ist heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, das ist nicht
dass
mehr
es so eine Diskussion gegeben hat.
Richtig, richtig. Wo ich überlege, ob es eben vielleicht in 30 Jahren genauso über den VAR gesprochen wird.
Aber hast du denn das Gefühl, also weil du den VAR jetzt gerade nochmal nennst, hast du das Gefühl, dass sich der Blick vieler Fans auf die Regeln sehr auf das Negative mittlerweile fokussiert hat, einfach weil es halt durch den VAR so viele ganz neue Diskussionen gibt?
Ja, und das kann ich auch durchaus verstehen. Das ist teilweise schwierig. Also ich habe mich ja durch die Regeln gefuchst und also reingefuchst und durchgefuchst. Für mich ist vieles klar. Und ich muss auch teilweise wirklich wieder lernen, die Probleme zu sehen sozusagen. Also um den Problem zu sehen, um dann eben helfen zu können, um dann eben dieses Verständnis zu schaffen. Also nicht nur zu verstehen, sondern Verständnis. Aber es ist schon, also allein der Begriff der Absicht, das ist ja so eine Sache, im Deutschen wird immer von Absicht gesprochen, im Englischen hat sich dieser Begriff verändert. Er war am Anfang, also bei Handspiel zum Beispiel, am Anfang war es willfully, also wirklich mit Wille, ich will das unbedingt machen, dann war es intentionally, was ja auch noch die Intention ja beinhaltet, also ich tue das bewusst machen und mittlerweile ist deliberate und deliberate ist eher sowas wie ja, ups, ist passiert. Nein, nicht ups, ist passiert, das ist falsch gesagt, aber es hat so eine, was für eine bewussten Fahrlässigkeit.
Ja.
Ne? Das heißt, das ist ja auch das, was bei der Handspielregel häufig an ihm diskutiert wird. Das war doch kein absichtliches Handspiel. Ja, aber es ist halt fahrlässig. Das ist halt, ich weiß nicht, ob der Vergleich wirklich so sauber ist. Der fährt auf der Autobahn, das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 120. Du weißt, es ist bei 120, du unterhältst dich und fährst mit 123 in der Pizza rein. Da kannst du auch nicht sagen, ich wusste aber, das war keine Absicht. Ich wusste ja auch, dass 120 ist, aber das ist jetzt gerade so passiert.
Ja, das trotzdem, ist so dieses im Fußball, wo man dann so sagt, wenn er die Hand halt da hat, dann muss er damit rechnen, dass er auch den Ball dran kriegt. Ne? Also da kann man natürlich trefflich drüber diskutieren, aber das fasst so ein bisschen zusammen.
Genau, die Frage ist halt, ab wann ist es quasi, also ab wie weit muss der Arm abstehen und so weiter, was, wie weit schwingt der Arm beim Hochspringen eben mit, wie weit muss man das eben berücksichtigen und so. Das
ist ja, vor allen Dingen irgendwann wird es ja dann philosophisch, wenn du in so einen Bereich von Bewusstsein und Willen reinkommst, also das kannst du halt irgendwann auch nicht mehr aufschlüsseln.
Richtig.
Um mal von den, ich sag mal, nackten Regeln wegzugehen, die ja nicht im luftleeren Raum existieren, sondern von Menschen ausgeführt werden. Es gibt eine historische Figur, mit der du dich seit längerer Zeit intensiv beschäftigst, nämlich den jüdischen Schiedsrichter Simon Rosenberg. Du hast unter anderem für die DFB-Schiedsrichterzeitung schon über ihn geschrieben und arbeitest auch an einer Biografie. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dein Interesse gerade bei ihm gelandet ist?
Über Simon Rosenberger habe ich tatsächlich gelesen, in einem, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war ein Sonderheft von DFB und Elf Freunde über jüdische Fußballer. Und er war einer derjenigen, über dessen Schicksal während der oder in der Shoah man nichts wusste. Aber das war einfach nur, da war der Name einfach in meinem Kopf, aber ich habe jetzt keine weiteren Forschungen dazu betrieben. Dann habe ich in den alten Schiedsrichterzeitungen, die ich in Köln der Sporthochschule habhaft werden konnte, wieder diesen Namen gelesen. Und zwar eine Nachruf 31. Und dann wusste ich natürlich, warum oder was war sein Schicksal während der Shoah war. Er war schon vorher tot. Aber was mich da wiederum sehr interessiert hat, war die Tatsache, dass dieser Nachruf überschwänglich war. Also wir werden uns immer an ihn erinnern. Er wird immer ein goldenes Beispiel in der deutschen Schiedsrichterbewegung zu sein. Und ich dachte mir, nein, wir kennen ihn nicht mehr. Wer war das? Wer war dieser Mann, der einen derartigen Nachruf bekommt und von dem heute keiner mehr weiß, wo er her ist, was er gemacht hat und so weiter. Und dann habe ich angefangen, über ihn zu recherchieren, habe dann herausgefunden, dass er in München eine Schiedsrichtervereinigung gegründet hat und kam letztendlich so über das Münchner Stadtarchiv, hat sein Lebensdaten, also mit Geburtsdaten letztendlich, und habe mich dann wirklich von Stadtarchiv zu Stadtarchiv durchgewühlt und das Interessante ist eben, dass der Simon Rosenberger nicht nur für den DFB gearbeitet hat, sondern eben auch für den Kicker.
Ja.
Und um mal quasi vorzustellen, also Simon Rosenberger war wirklich mit Herz und Seele Schiedsrichter und auch Fußballfan, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Fußballspiel und auch die Regeln eben in Deutschland gleich sein sollen. Denn tatsächlich waren nicht nur die Regeln von Deutschland und international unterschiedlich, sondern auch die Auslegung innerhalb Deutschlands. Das war auch teilweise wirklich katastrophal. Und er arbeitete halt für den Kicker und zwar als Redakteur für den gesamten deutschen Raum. Und er gründete die DFB-Schiedsrichterzeitung. Das sind eigentlich zwei Sachen, wo jeder sagt, ja, was ist denn im Grunde passiert, dass das mich an so jemanden nicht mehr erinnert? Und tatsächlich ist es so, dass es einen anderen Schiedsrichter in der Zeit gab, Karl Koppeling, der gerade während der Nazi-Zeit diese Karriere gemacht hat beim DFB, als war für die Presse letztendlich zuständig. Und er hat auch insbesondere nach dem Krieg in den 50er Jahren, er war quasi DFB-Historiker, also er hat die ganzen historischen, historiografischen Sachen geschrieben. Und er hat den Rosenberger schlicht totgeschwiegen. Dann hat Rosenberger zusammen mit Alwin Hochsteider, das war auch ein Schiedsrichter der 20er Jahre in Deutschland, ein Buch geschrieben, Der Fußballschiedsrichter. Ein Buch, das quasi durch die Decke ging, obwohl es im Inflationsjahr 23 veröffentlicht wurde. Das ist 35 noch unter Rosenberger Hofschneider erschienen und 37 unter Koppehiel Hofschneider. Wahnsinn. Der Mann hat einfach ihn aus der Geschichte getilgt.
Umso so, wichtiger, dass du dich dem verschrieben hast, Simon Rosenberger, ich habe vorhin Rosenberg gesagt, pardon, wieder einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Du hast im Laufe deiner Recherche auch Nachkommen von ihm kontaktiert und hattest dabei tatsächlich auch Erfolg. Was war das denn für ein Gefühl, als da plötzlich Post bei dir angeflattert kam?
Großartig. Tatsächlich, ich habe mich gefragt, wie es letztendlich seiner Familie ergangen ist, nachdem er eben gestorben war, habe sie auch dann Stück für Stück letztes Jahr recherchieren können und über das Meldearchiv, aber auch dann entsprechend geschildert, dass ich natürlich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht, ja, ich weiß gar nicht mal, ob ich jetzt die Daten wirklich haben kann von den Nachkommen, weil es gibt ja auch diesen Datenschutz letztendlich. Aber ich würde halt wirklich gerne die Menschen kontaktieren und fragen, wisst ihr, wer euer Opa, Uropa war? Und habt ihr vielleicht noch Dokumente von ihm? Und so kam ich tatsächlich an eine Adresse und habe demjenigen geschrieben. Es war letztendlich nur der Halbbruder, also es war quasi kein Nachkomme von Simon Rosenberger. Aber der hat es halt wiederum seinem Halbbruder gegeben. Der Sohn von Simon Rosenberger ältester Tochter ist und hat mich angerufen. Tatsächlich. Ich weiß noch, ich war im Büro, ich war gerade am Zusammenpacken, um Feierabend zu machen. Und dann bekomme ich einen Anruf und es spricht jemand in bayerischen Dialekt. Und ich wusste sofort, was ist. Und es war großartig. Also ich glaube, wir haben eine halbe Stunde dann, vielleicht 20 Minuten lang miteinander geschwätzt. Also er wusste wohl, dass sein Opa schon jemand Wichtiges war, auch Sportredakteur war, aber hatte keine Ahnung von dem ganzen Ausmaß tatsächlich.
Wahnsinn, wenn sich sowas dann so zusammenfügt, das finde ich schon extrem spannend. Machen wir an der Stelle mal einen harten Cut unter deinen historischen Schwerpunkt. Daneben hat sich ein weiterer nämlich entwickelt in deiner Arbeit, unter dem du auch mit dem Hashtag SheCanRef twitterst, nämlich Schiedsrichterinnen, also an der Stelle mit Absicht nicht gegendert, sondern also weibliche Schiedsrichter. In Deutschland hat ja mit Bibiana Steinhaus diejenige, die es bis in die erste Liga der Männer geschafft hat, kürzlich aufgehört, also zumindest auf dem Platz. Im Kölner Keller ist sie ja weiter aktiv. In anderen Ligen ist die Entwicklung da zuletzt stärker vorangeschritten. Seit wann beschäftigst du dich speziell mit dem Thema und gab es da irgendwie so einen Auslöser dafür?
Angefangen habe ich damit, müsste letztes Jahr gewesen sein. Ich habe mich einfach dafür interessiert, wie viele Schiedsrichterinnen eben schon im Männerfußball eingesetzt wurden, weil ich festgestellt habe, dass Bibiana Steinhaus gar nicht die allererste Schiedsrichterin im Männerfußball war, sondern angestrichen nur in einer europäischen Top-Liga. Mhm. Ich habe auch festgestellt, eben es gab eine Schweizerin, Petignon, die schon vor einigen Jahren damals Männer-UEFA-Cup-Spiele geleitet hat und dachte mir, aber wieso weiß ich davon jetzt ja quasi nichts, wieso habe ich den Namen noch nie gehört und bin einfach angefangen mal zu recherchieren.
Gerade wenn man denkt, wenn ich kurz reingrätschen darf, wie viel Presse ja damals tatsächlich das bekommen hat, als Bibiana Steinhaus also schon in die zweite Liga aufgestiegen ist, der Männer und dann auch in die erste Liga, war das ja wirklich ein sehr, sehr großes Thema und durchaus in meiner Wahrnehmung auch in den internationalen Medien ist schon verwunderlich, dass man von den anderen eben weniger mitbekommen hat, ne?
Richtig. Also die ersten beiden Schiedsrichterinnen im Männerfußball gab es schon in den 90ern, Ende der 90er in den USA, in der dortigen MSL, Major Soccer League, mhm. MSL. Das waren Sarah Hunt und Nancy Lay. Das sind quasi die Vorreiterin schlechthin. So kann man natürlich sagen, okay, in den USA ist Fußball, also Soccer, eher Frauensport und American Football eher der Männersport.
Alles in meinen dicken Anführungszeichen.
Ja, genau. Ich habe sie auch gerade in Luft reingemacht und versucht, meine Stimme etwas zu verändern, um das zu kennzeichnen. Aber ja, ich habe einfach angefangen zu sammeln, tatsächlich ähnlich wie bei den Regeln. Ich habe bei Google ganz viel gesucht und habe dann letztendlich relativ schnell einige zusammen gehabt, die aktiv sind oder aktiv waren. Und ja, also auf Nachspielzeiten findet man auch einen Beitrag, den ich quasi immer wieder aktualisiere, zu Schiedsrichterinnen von A bis Z, indem ich mittlerweile, ich glaube, es dürften so ungefähr 60 mit Biografie habe und ich glaube mittlerweile wahrscheinlich nur noch 15, die in der Pipeline sozusagen sind. Also sprich, ich habe die Namen schon mal vermerkt, damit man eben sie auch wiederfindet. Und auch, was ich eben schon mal schnell zu ihnen weiß, aber die haben noch keine kleine Kurzbiografie. Also in Kurzbiografie versuche ich halt einfach immer zu schreiben, wann hat sie angefangen mit der Schiedsrichterei. Eventuell war sie ja vorher auch Fußballspielerin, das ist gar nicht mal so selten. Mhm. Seit wann ist sie im Profi-Männerfußball, bis zu welcher Liga ist sie quasi aufgestiegen. Dann eben, was ist ihr Hauptjob, denn für die meisten ist der Schiedsrichterberuf einer von anderen Jobs. Bei Bibiana Steinhaus ist ja Polizistin. Und auch manchmal eben das Thema Vereinbarkeit, weil auch bei den Schiedsrichterinnen sind viele Mütter dabei. Mhm. Und das sammle ich dann eben.
Ja. Ja. Dann hat das Thema Vereinbarkeit ja tatsächlich vor allen Dingen nochmal eine besondere Schwere, wenn man eben davon ausgeht, also dass es nicht nur um eine Vereinbarkeit von Familie und dem Schiedsrichterjob geht, sondern eben oft ja auch eine Vereinbarkeit dann eben von mehreren Jobs, wie du es gerade angesprochen hast, und eben der Familie. Jetzt weiß ich, dass du gerade sehr viel Zeit und Liebe investierst, um einen aktuellen Stand in den internationalen Ligen rauszufinden und da auch viele Leute schon angeschrieben hast, eben mit der Frage, wie es bei ihnen so aussieht. Wie sind denn so die Reaktionen darauf? Sind die Leute überrascht, dass du dich damit beschäftigst? Sind die positiv? Wehren die es eher ab?
Also tatsächlich von den meisten habe ich gar keine Rückmeldung, zumindest jetzt nicht binnen einer Woche. Ich stelle die Anfragen jetzt Stück für Stück, weil ich festgestellt habe, dass ich sonst ganz schnell auf einer Blacklist mal lande. Und das will ich natürlich jetzt auch nicht. Es gibt nicht viele Rückmeldungen, aber die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind überaus positiv. Wird immer wieder, also teilweise wird weitergeleitet an eben die Referee Association des jeweiligen Verbandes, weil die eben mehr Ahnung haben und die auch bessere Auskunft geben können, was ich ja toll finde. Ich meine, ja, da konnte ich auch einfach schreiben, habe ich hier mal schnell zusammengesucht und hier bitte, das war es so ungefähr. Mhm. Und da ist ja wirklich ein Interesse dahinter. Besonders, ja, wie soll ich sagen, also in Belarus hat mir geantwortet, bei Ihnen sind ja leider nur zwei Schiedsrichterinnen in der ersten Männerliga. Und ich dachte mir, don't worry, ich komme aus Deutschland.
Sind schon zwei mehr als Top-Liga. Bei uns.
Ja, genau. Und wir haben keine bei uns rum. Also um Gottes Willen, das ist jetzt mit nur zwei Schiedsrichterinnen in der ersten Männerliga. Don't worry. wirklich auch manchmal was zum Schmunzeln, was natürlich eigentlich nicht zum Schmunzeln ist, sondern aber es gibt wirklich, also die Rückmeldungen, die kommen, sind sehr, sehr positiv. Also dass sich auch mal jemand für interessiert. Mhm. Weil ich auch durchaus in der E-Mail ja erkläre, dass ich nicht einfach jetzt hier mal genannt werden möchte, sondern halt auch, ich möchte die einfach sammeln, um eine Reichweite zu geben, um auf sie aufmerksam zu machen, einfach zu sammeln, wie viele es auch einfach schon gibt, Vorreiterinnen eben gibt, ne? Und auch, was sie, worin sie Vorreiterin waren, ist davon die Frappin mit der Champions League jetzt eben, oder Katharina Monsul aus der Ukraine mit ihrem weiblichen Team, die jetzt ja nicht nur in der Ukraine in der Premier Liga, in der ersten Liga Spiele bestreitet, sondern eben U21 Länderspiele, in der Nations League waren sie schon, in der Europa League jetzt letzten Dezember. Es ist gibt wirklich viel und es gibt auch immer wieder weniger, aber immer mal wieder diese reinen Schiedsrichterinnen-Teams, teilweise mit auch vierter Offizieller, teilweise mit männlichem vierten Offiziellen. Mhm. Aber auch das ist ja auch schon, allein schon, also das ist optisch, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Das ist, es wird derzeit immer wieder, also gerade jetzt 2020, viel Geschichte geschrieben. Es wird immer, ich nutze ja auch teilweise selbst den Terminus, es wird jetzt wieder Geschichte geschrieben, das und das ist passiert. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal erlebe, dass dadurch keine Geschichte mehr geschrieben wird. Ne? Also, dass das einfach das Normalste der Welt ist, egal welches Geschlecht du hast. Wenn du gut bist im Pfeifen und im Leiten, dann ja, ist es auch egal, ob du jetzt Frauenfußball, Männerfußball, anderen Fußball leitest. Das ist einfach nicht mehr auf die, so auf so das Geschlechter fixiert ist. Aber noch ist es letztendlich ja auch wichtig, darauf hinzuweisen, denn dass es eben Schiedsrichterinnen im Männerfußball gibt.
Bin ich in beiden Punkten total bei dir. Also zum einen, dass es wünschenswert wäre, dass das Geschlecht bei all diesen sportlichen Themen irgendwann einfach keine Rolle mehr spielt. Und zum anderen, dass es aber für den Moment tatsächlich wichtig ist. Du hast gerade gesagt, es wird Geschichte geschrieben, aber Geschichte geht eben wieder verloren, wenn sie, nachdem sie tatsächlich passiert ist auf dem Platz, eben nicht irgendwo festgehalten wird. Insofern finde ich, ist das eine total wichtige Arbeit, die du da machst. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, und zwar bist du ja auch im Netzwerk FIN, Frauen im Fußball. Da sind Fans ebenso vereinigt wie Aktivistinnen, Forscherinnen, Journalistinnen und Aktive. Warum glaubst du, dass Netzwerke speziell für Frauen im Fußball aktuell noch bedeutsam sind? Also man ist da ja immer so ein bisschen an dem Punkt, ne, wir haben schon viel drüber gesprochen, es wäre schön auf der einen Seite, wenn Geschlecht immer weniger eine Rolle spielen würde. Auf der anderen Seite, solange es eben noch ein so männlich dominierter Kosmos ist, was können solche Netzwerke bewirken aus deiner Sicht?
Empowerment, also dass du keine Einzelkämpferin bist, dass du merkst, dass es auch andere Frauen gibt, die Erfahrungen mit dir teilen können, auch Leid dir teilen können, ist jetzt so pathetisch, aber also mit denen du dich austauschen kannst, ganz einfach, ja. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass man keine Einzelkämpferin ist, dass es viele Vorbilder gibt. Ich erinnere mich an eine Studie, die der Marisa Reich von Sports Switzerland letztens gepostet hat. Es sind 35% der Fußballfans weiblich, 35, aber es sind nur 10-20% der KommentatorInnen, der JournalistInnen, FunktionärInnen und so weiter weiblich. Das heißt, es ist quasi eine Diskrepanz von 50%, von 35 zu 10-20.
Ja.
Nicht 25 zu 50%, falls ich was anderes eben gesagt habe. Also die Zahlen sind durchaus von 2017, also halt auch schon 3-4 Jahre alt. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Also mir kann jetzt niemand erzählen, dass es an nicht genügend Kompetenz oder nicht genug Wollen oder dass damit irgendwas zu tun hat. Es liegt ja auch häufig an so gut gemeintem, aber zu viel Fürsorge. Also ist sie schon so weit? Ist sie dem gewachsen? Bibiana Steinhaus letztens betreffend sagte, sie ist eine Befürworterin, einfach ruhig mal das Trikot eine Nummer größer anzuziehen, weil häufig wächst du dann eben rein. Ne? Also wenn du Bock hast, irgendwie was zu machen, dann warum dich zurückhalten? Probier es doch halt einfach mal aus. Ja? Da braucht man niemanden, der jetzt kluckenhaft jetzt um einen herumrennt und guckt, dass bloß eben niemand jetzt irgendwie aneckt und so weiter. Fürsorge ist gut, aber so ich wieder mein Opa zitieren, wenn das Mädchen zu nicht wäre, ne? Aber es gibt halt auch ein zu viel Fürsorge, die letztendlich schon wieder schädlich ist, das meine ich mit Kluckenhaft letztendlich. Das kommt mir dann häufig auch bei Männern eben vor, die dann eben eine Frau schützen wollen, das wirklich gut meinen, ja. Aber letztendlich ist nicht gut ist, viel, viel besser ist es wirklich, wie Bibiana Steinhaus eben sagte, einfach schon mal das Mikro größer zu wählen und ja, wächst da schon rein.
Ja, zumal ich bei dem, also ich finde das sehr wohlwollend zu sagen, es geht da darum, jemanden schützen zu wollen. Ich glaube, oft hat es tatsächlich auch was mit einer Macht zu tun, die man nicht loslassen möchte und mit einem der Meinung sein, man könne selber eine bestimmte Sache besser beurteilen als die Person, um die es geht. Also ich finde, dass da mehr reinspielt als die Frage, ob jemand da geschützt werden soll oder nicht, sondern oft geht es eben tatsächlich auch um sowas Grabenkämpfiges. Aber genau deswegen würde ich dir zustimmen, sind solche Netzwerke so wichtig. Wir sind ja auch beide im Kollektiv der Frauen hinter FRÜF, Frauen reden über Fußball. Ein Podcast, der im letzten März ausgezeichnet wurde mit dem goldenen Blogger in der Kategorie Sport. Ja, und ich würde sagen, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben in den letzten inzwischen tatsächlich schon 2 Jahren, die bestätigen ja genau das. Also wenn man Frauen hat, die in diesem Bereich auch unterwegs sind und mit denen man sich austauschen kann, das macht unheimlich was aus für das Selbstverständnis. Ich glaube, Früff hat auch an der Sichtbarkeit von uns allen nochmal irgendwie was gedreht und es ist leichter, sich in so eine Welt, ich sag mal, rauszuwagen, in der man vielleicht noch eher die Exotin ist, wenn man eben weiß, man hat diesen Ort, an dem man auch sich darüber austauschen kann und wo man sich auch gegenseitig unter die Flügel greifen kann, sage ich mal, um sie so weit wie möglich auszubreiten und eben tatsächlich seinen Weg da zu gehen.
Richtig, richtig. Dass man eben auch nicht nur hinter jemanden herläuft, sage ich jetzt mal, also sprich ein Vorbild, sondern ja irgendwie auch selber schon für einen gewissen Bereich Vorbild ist. Also man läuft eigentlich schon fast seitlich davon und gar nicht mehr so viel hinterher und kann dadurch natürlich auch viel, viel besser unterstützen, weil jede von uns hat Erfahrungen gemacht und ja, dieser Austausch ist halt, wie du schon sagtest, sehr, sehr viel wert, auch für mich.
Ja, ist tatsächlich so, ne, dass wir in den letzten Monaten nicht ganz so regelmäßig Folgen produzieren konnten, wie man das normalerweise von uns gewohnt war. Da hat auch Corona uns allen reingehauen, aber hinter den Kulissen gibt es eben einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch. Und also das ist was, was ich an der Stelle auch einfach nur mal ermutigend in den Raum stellen wollen würde, sich solchen Netzwerken anzuschließen oder Netzwerke zu bilden und sich gegenseitig zu stützen und unter die Arme zu greifen. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also es bringt gar nichts, wenn da jeder so alleine vor sich hin wurschtelt und versucht, sich zu beweisen. Ich kann das aber auch ohne Hilfe und Unterstützung. Sich gegenseitig zu unterstützen, ist eine sehr feine Sache. Können wir an dieser Stelle nur allen ZuhörerInnen da draußen empfehlen. Was mich bei dir noch total positiv fasziniert, ist, wie, ja, ich würde es mal unerschrocken nennen, du dich in die neuen Medien wirfst und auch mit wie viel Liebe und Zeit du das angehst. Ich bin ja wirklich auch relativ aktiv in den sozialen Medien, aber ich finde, du hast da schon eine ganz spezielle Werf entwickelt. Also einmal, wie toll du den Insta-Account für die Nachspielzeiten bespielst, mit Quizzes, die du da raushaust und wo du dein Wissen in so kleinen, gut konsumierbaren Häppchen weitergibst. Jetzt machst du sogar TikTok-Videos. Was motiviert dich denn, da so viel Zeit zu investieren?
Einfach Spaß an, also Neugierde tatsächlich. Instagram habe ich bewusst jetzt gestartet, um einfach Nachspielzeiten noch ein bisschen breiter bekannt zu machen. Und weiß ganz einfach, dass bei SchiedsrichterInnen diese Regelquizze total gut ankommen. Und ja, warum nicht so ein bisschen Gamification einfach machen? Also bei mir, ich gebe ja dann quasi täglich oder eigentlich meine Vorgabe täglich eine neue Frage quasi, aber halt kein klassisches Regelquiz, keine klassische Regelfrage, sondern halt natürlich was Historisches.
Ja.
Und ja, natürlich gibt es dann nicht nur einfach, ne, die Antwort, also es wird dann nicht nur angezeigt, ja, richtig oder falsch, sondern ich erkläre natürlich auch dann eben, wie es dazu gekommen ist oder wie die Quelle dafür ist. Und ja, oder wenn ich jetzt verschiedene Antworten überlege, was tatsächlich total schwierig, hätte ich nie gedacht, aber es ist total schwierig,
sich auch die falschen
falsche
Antworten zu
Antworten,
nehmen.
weil die sollen ja auch nicht zu einfach sein oder auch nicht total blöd sein, die sollen ja auch ein bisschen Logik eben haben, dann eben zu erklären, ob die falschen Antworten vielleicht doch irgendwie was damit zu tun haben, mit der richtigen Antwort und so, einfach dadurch Wissen weiterzugeben, weil wirklich, Regelwissen ist ein total trockener Stoff. Und als ich diese Übersicht erstellt habe, also meine Excel-Tabelle, meine Datenbank, habe ich teilweise wirklich gedacht, was machst du eigentlich? Mir raucht nach 5 Minuten der Kopf schon wieder so dermaßen. Ich muss jetzt wieder eine Stunde mal kurz pausieren. Das geht dann einfach nicht mehr. Aber es hat sich wirklich gelohnt und mir macht es auch einfach Spaß, das zu vermitteln. Und deswegen eben mit diesen Insta, mit den Insta-Stories eben und TikTok bzw. Reel, ich will es einfach mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Das ist, ja, wie soll ich sagen, ich habe mir vorher ein bisschen was angeguckt, was man dann eben so machen kann und was mir auch persönlich gut gefällt. Also ich mache jetzt keine Schminkvideos und so weiter, weil das hat ja auch mit Regeln jetzt wenig zu tun, aber bin ich auch jetzt wirklich nicht diejenige, die da Tipps geben sollte. Aber ja, ich will mal ausprobieren. Und es tatsächlich, es macht Spaß. Ich habe mich am Anfang wirklich lange ein bisschen reinfuchsen müssen und ich habe mein erstes Video, ich habe glaube ich eine halbe Stunde dafür gebraucht, bis das dann so einigermaßen war, dass ich dachte, okay, ich kann es veröffentlichen. Das ist, ja, du machst keine komischen Grimassen oder so, bin aber auch tatsächlich viel zu selbstkritisch in der Hinsicht, das weiß ich auch. Es macht Spaß. Ich habe auch schon Ideen für weitere.
Sehr schön. Ich sag's mal so, wir können alle sehr froh sein, dass du dir so viel Zeit nimmst. Nicht nur, um deine Themen zu erforschen, sondern eben auch, um die Forschung dann mit uns allen zu teilen. Die vielen Orte, an denen du das tust, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, damit die ZuhörerInnen sich das alles im Nachgang anschauen und dir da folgen können. Danke, Petra, dafür und ein besonderes Dankeschön natürlich dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über deine Arbeit zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und danke für die Einladung.
Ja, liebe HörerInnen da draußen, das war sie, die 7. Folge Flutlicht an. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Sterne und positive Rezensionen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Danke im Voraus dafür. Und außerdem freue ich mich immer über Post. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was ihr nicht mochtet und wen ihr hier gerne mal hören würdet. Ansonsten gilt nach wie vor, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf. Die Zeiten bleiben bewegt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.